Die Konsulin eröffnete den Hauptteil der Unterhaltung. »Sie sind in Hamburg zu Hause?« fragte sie, indem sie den Kopf zur Seite neigte und ihre Arbeit im Schoße ruhen ließ. »Allerdings, Frau Konsulin«, entgegnete Herr Grünlich mit einer neuen Verbeugung. »Ich habe meinen Wohnsitz in Hamburg. Allein ich bin viel unterwegs. Ich bin stark beschäftigt. Mein Geschäft ist ein außerordentlich reges. Ja, das darf ich sagen.« Die Konsulin zog die Brauen empor und machte eine Mundbewegung, als sagte sie mit respektvoller Betonung, »So?« »Rastlose Tätigkeit ist für mich Lebensbedingung«, setzte Herr Grünlich halb zum Konsul gewendet hinzu, und er hüstelte aufs Neue, als er den Blick bemerkte, den Fräulein Antonie auf ihm ruhen ließ. Diesen kalten und musternden Blick, mit dem junge Mädchen fremde junge Herren messen und dessen Ausdruck jeden Augenblick bereit scheint, in Verachtung überzugehen. »Wir haben Verwandte in Hamburg«, bemerkte Toni, um etwas zu sagen. »Die Duchamps«, erklärte der Konsul, »die Familie meiner seligen Mutter.« »Oh, ich bin vollkommen orientiert«, beeilte sich Herr Grünlich zu erwidern. »Ich habe die Ehre, ein wenig bei den Herrschaften bekannt zu sein. Es sind ausgezeichnete Menschen insgesamt, Menschen von Herz und Geist. In der Tat, wenn in allen Familien ein Geist herrschte wie in dieser, so stünde es besser um die Welt. Hier findet man Gottes Glaube, Mildherzigkeit, innige Frömmigkeit, kurz die wahre Christlichkeit, die mein Ideal ist. Und damit verbinden diese Herrschaften eine edle Weltläufigkeit, eine Vornehmheit, eine glänzende Eleganz, Frau Konsulin, die mich persönlich nun einmal charmiert.« Toni dachte, woher kennt er meine Eltern? Er sagt ihnen, was sie hören wollen. Der Konsul aber sprach beifällig, diese doppelte Geschmacksrichtung kleidet jeden Mann aufs Beste. Und die Konsulin konnte nicht umhin, dem Gaste mit einem leisen Klirren des Armbandes die Hand zu reichen, deren Fläche sie in herzlicher Weise ganz weit herumdrehte. »Sie reden mir aus der Seele, mein werter Herr Grünlich«, sagte sie. Hierauf verbeugte sich Herr Grünlich, setzte sich zurecht, strich über seinen Backenbart und hüstelte, als wollte er sagen, »fahren wir fort.« Die Konsulin ließ ein paar Worte fallen über die für Herrn Grünlichs Vaterstadt so furchtbaren 42er Maitage. »In der Tat«, bemerkte Herr Grünlich, »ein schweres Unglück. Eine betrübende Heimsuchung, dieser Brand. Ein Schade von 135 Millionen. Ja, das ist ziemlich genau berechnet. Übrigens bin ich meinerseits der Vorsehung zu hohem Danke verpflichtet. Ich bin nicht im geringsten getroffen worden. Das Feuer wütete hauptsächlich in den Kirchspielen St. Petri und Nikolai. Welch reizender Garten«, unterbrach er sich, während er sich dankend mit einer Zigarre des Konsuls bediente. »Doch, für einen Stadtgarten ist er ungewöhnlich groß. Und welch farbiger Blumenflor! Oh mein Gott, ich gestehe meine Schwäche für Blumen und für die Natur im Allgemeinen. Diese Klatschrosen dort drüben putzen ganz ungemein.« Herr Grünlich lobte die vornehme Anlage des Hauses, er lobte die ganze Stadt überhaupt, er lobte auch die Zigarre des Konsuls und hatte für jeden ein liebenswürdiges Wort. »Darf ich es wagen, mich nach Ihrer Lektüre zu erkundigen, Mademoiselle Antonie?« fragte er lächelnd. Toni zog aus irgendeinem Grunde plötzlich die Brauen zusammen und antwortete, ohne Herrn Grünlich anzublicken, »Hoffmanns Serapions Brüder.« »In der Tat, dieser Schriftsteller hat Hervorragendes geleistet«, bemerkte er. »Aber um Vergebung, ich vergaß den Namen Ihres zweiten Herrn Sohnes, Frau Konsulin. Christian. Ein schöner Name. Ich liebe, wenn ich das aussprechen darf«, und Herr Grünlich wandte sich wieder an den Hausherrn, »die Namen, welche schon an und für sich erkennen lassen, dass ihr Träger ein Christ ist. In ihrer Familie ist, wie ich weiß, der Name Johann erblich. Wer dächte dabei nicht an den Lieblingsjünger des Herrn? Ich zum Beispiel, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf«, fuhr er mit Beredsamkeit fort, »heiße wie die meisten meiner Vorfahren Bendix. Ein Name, der ja nur als eine mundartliche Zusammenziehung von Benedikt zu betrachten ist. Und Sie lesen, Herr Buddenbrook? Ah, Cicero. Eine schwierige Lektüre, die Werke dieses großen römischen Redners. Quousque tandem, Catilina? Ja, ich habe mein Latein gleichfalls noch nicht völlig vergessen. Der Konsul sagte, ich habe, im Gegensatze zu meinem seligen Vater, immer meine Einwände gehabt gegen diese fortwährende Beschäftigung der jungen Köpfe mit dem Griechischen und Lateinischen. Es gibt so viele ernste und wichtige Dinge, die zur Vorbereitung auf das praktische Leben nötig sind. Sie sprechen meine Meinung aus, Herr Konsul, beeilte sich Herr Grünlich zu antworten, bevor ich ihr Worte verleihen konnte. Eine schwierige und, wie ich hinzuzufügen vergaß, nicht unanfechtbare Lektüre. Von allem abgesehen erinnere ich mich einiger direkt anstößiger Stellen in diesen Reden. Als eine Pause entstand, dachte Toni, jetzt komme ich an die Reihe. Denn Herrn Grünlichs Blicke ruhten auf ihr. Und richtig, sie kam an die Reihe. Herr Grünlich nämlich schnellte plötzlich ein wenig auf seinem Sitze empor, machte eine kurze, krampfhafte und dennoch elegante Handbewegung nach der Seite der Konsulin und flüsterte heftig, »Ich bitte Sie, Frau Konsulin, beachten Sie! Ich beschwöre Sie, mein Fräulein«, unterbrach er sich laut, als ob Toni nur dies verstehen sollte, »bleiben Sie noch einen Moment in dieser Stellung.« »Beachten Sie«, fuhr er wieder flüsternd fort, »wie die Sonne in dem Haare Ihres Fräulein Tochter spielt.« »Ich habe niemals schöneres Haar gesehen«, sprach er plötzlich ernst vor Entzücken in die Luft hinein, als ob er zu Gott oder seinem Herzen redete. Die Konsulin lächelte wohlgefällig. Der Konsul sagte, »Setzen Sie der Dirn keine Schwachheiten in den Kopf.« Und Toni zog wiederum stumm die Brauen zusammen. Einige Minuten darauf erhob sich Herr Grünlich. »Aber ich inkommodiere nicht länger, nein?« »Bei Gott, Frau Konsulin, ich inkommodiere nicht länger. Ich kam in Geschäften. Allein, wer könnte widerstehen? Nun ruft die Tätigkeit, wenn ich den Herrn Konsul ersuchen dürfte.« »Ich brauche Sie nicht zu versichern«, sagte die Konsulin, »wie sehr es mich freuen würde, wenn Sie während der Dauer Ihres Aufenthaltes am Orte in unserem Hause Vorlieb nehmen möchten.« Herr Grünlich blieb einen Augenblick stumm vor Dankbarkeit. »Ich bin Ihnen von ganzer Seele verbunden, Frau Konsulin«, sagte er mit dem Ausdruck der Rührung. »Aber ich darf Ihre Liebenswürdigkeit nicht missbrauchen. Ich bewohne ein paar Zimmer im Gasthause Stadt Hamburg.« »Ein paar Zimmer«, dachte die Konsulin, und dies war es auch, was sie nach Herrn Grünlichs Absicht denken sollte. »Jedenfalls«, beschloss sie, indem sie ihm noch einmal mit herzlicher Bewegung die Hand bot, »hoffe ich, dass wir uns nicht zum letzten Male gesehen haben.« Herr Grünlich küsste der Konsulin die Hand, wartete einen Augenblick, dass auch Antonie ihm die ihrige reiche, was aber nicht geschah, beschrieb einen Halbkreis mit dem Oberkörper, trat einen großen Schritt zurück, verbeugte sich nochmals, setzte dann mit einem Schwunge und indem er das Haupt zurückwarf, seinen grauen Hut auf und schritt mit dem Konsul davon. »Ein angenehmer Mann«, wiederholte der Letztere, als er zu seiner Familie zurückkehrte und seinen Platz wieder einnahm. »Ich finde ihn albern«, erlaubte sich Toni zu bemerken, und zwar mit Nachdruck. »Toni, mein Gott, was für ein Urteil«, rief die Konsulin ein wenig entrüstet. »Ein so christlicher junger Mann.« »Ein so wohlerzogener und weltläufiger Mann«, ergänzte der Konsul. »Du weißt nicht, was du sagst.« Es geschah manchmal, dass die Eltern in dieser Weise aus Höflichkeit den Standpunkt wechselten, dann waren sie desto sicherer, einig zu sein. Christian zog seine große Nase in Falten und sagte, »wie wichtig er immer spricht. Man plaudert. Wir plauderten gar nicht. Und Klatschrosen putzen ungemein. Manchmal tut er, als ob er ganz laut zu sich selbst spräche. Ich störe. Ich muss um Verzeihung bitten. Ich habe niemals schöneres Haar gesehen.« Und Christian ahmte Herrn Grünlich so vortrefflich nach, dass selbst der Konsul lachen musste. »Ja, er macht sich allzu wichtig«, fing Toni wieder an. »Er sprach beständig von sich selbst. Sein Geschäft ist rege, er liebt die Natur, er bevorzugt die und die Namen, er heißt Bendix. Was geht uns das an, möchte ich wissen?« Er sagt alles nur, um sich herauszustreichen«, rief sie plötzlich ganz wütend. »Er sagte dir, Mama, und dir, Papa, nur, was ihr gern hört, um sich bei euch einzuschmeicheln.« »Das ist kein Vorwurf, Toni«, sagte der Konsul streng. »Man befindet sich in fremder Gesellschaft, zeigt sich von seiner besten Seite, setzt seine Worte und sucht zu gefallen, das ist klar.« »Ich finde, er ist ein guter Mensch«, sagte Clotilde sanft und gedehnt, obgleich sie die einzige Person war, um die Herr Grünlich sich nicht im geringsten bekümmert hatte. Thomas enthielt sich des Urteils. »Genug«, beschloss der Konsul. »Er ist ein christlicher, tüchtiger, tätiger und fein gebildeter Mann. Und du, Toni, ein großes Mädchen von 18 oder nächstens 19 Jahren, gegen das er sich so artig und galant betragen hat, du solltest deine Tadelsucht bezähmen. Wir alle sind schwache Menschen, und du bist, verzeih mir, wahrlich die Letzte, die einen Stein aufheben dürfte. Tom, an die Arbeit.« Toni murmelte vor sich hin, ein goldgelber Backenbart, und dabei zog sie die Brauen zusammen, wie sie es schon mehrere Male getan hatte. 2. »Wie aufrichtig betrübt war ich, mein Fräulein, Sie zu verfehlen«, sprach Herr Grünlich einige Tage später, als Toni, die von einem Ausgang zurückkehrte, an der Ecke der Breiten- und Mengstraße mit ihm zusammentraf. »Ich erlaubte mir, Ihrer Frau Mama meine Aufwartung zu machen, und ich vermisste sie schmerzlich. Wie entzückt aber bin ich, Sie nun doch noch zu treffen.« Fräulein Buddenbrook war stehen geblieben, da Herr Grünlich zu sprechen begann, aber ihre Augen, die sie halb geschlossen hatte und die plötzlich dunkel wurden, richteten sich nicht höher als auf Herrn Grünlichs Brust, und um ihren Mund lag das spöttische und vollkommen unbarmherzige Lächeln, mit dem ein junges Mädchen einen Mann misst und verwirft. Ihre Lippen bewegten sich. Was sollte sie antworten? Ha, es musste ein Wort sein, das diesen Bendix Grünlich ein für allemal zurückschleuderte, vernichtete. Aber es musste ein gewandtes, witziges, schlagendes Wort sein, das ihn zugleich spitzig verwundete und ihm imponierte. »Das ist nicht gegenseitig«, sagte sie, immer den Blick auf Herrn Grünlichs Brust geheftet. Und nachdem sie diesen fein vergifteten Pfeil abgeschossen, ließ sie ihn stehen, legte den Kopf zurück und ging rot vor Stolz über ihre sarkastische Redegewandtheit nach Hause, wo selbst sie erfuhr, dass Herr Grünlich zum nächsten Sonntag auf einen Kalbsbraten gebeten sei. Und er kam. Er kam in einem nicht ganz neumodischen, aber feinen, glockenförmigen und faltigen Gehrock, der ihm einen Anstrich von Ernst und Solidität verlieh, rosig übrigens und lächelnd, das spärliche Haar sorgfältig gescheitelt und mit duftig frisierten Favoris. Er aß Muschelragout, Julienne-Suppe, gebackene Seezungen, Kalbsbraten mit Rahmkartoffeln und Blumenkohl, Maraschino-Pudding und Pumpernickel mit Roquefort und fand bei jedem Gericht einen neuen Lobspruch, den er mit Delikatesse vorzubringen verstand. Er hob zum Beispiel seinen Dessertlöffel empor, blickte eine Statue der Tapete an und sprach laut zu sich selbst: »Gott verzeihe mir, ich kann nicht anders. Ich habe ein großes Stück genossen, aber dieser Pudding ist gar zu prächtig gelungen. Ich muss die gütige Wirtin noch um ein Stückchen ersuchen.« Worauf er der Konsulin schalkhaft zublinzelte. Er sprach mit dem Konsul über Geschäfte und Politik, wobei er ernste und tüchtige Grundsätze an den Tag legte. Er plauderte mit der Konsulin über Theater, Gesellschaften und Toiletten. Er hatte auch für Tom, Christian und die arme Clotilde, ja selbst für die kleine Clara und Mamsel Jungmann liebenswürdige Worte. Toni verhielt sich schweigsam, und er seinerseits unternahm es nicht, sich ihr zu nähern, sondern betrachtete sie nur dann und wann mit seitwärts geneigtem Kopfe und einem Blick, in dem sowohl Betrübnis wie Ermunterung lag. Als Herr Grünlich sich an diesem Abend verabschiedete, hatte er den Eindruck verstärkt, den sein erster Besuch hervorgebracht. »Ein vollkommen erzogener Mann«, sagte die Konsulin. »Ein christlicher und achtbarer Mensch«, sagte der Konsul. Christian konnte seine Bewegungen und Sprache nun noch besser nachahmen, und Toni sagte mit finsteren Brauen gute Nacht, denn sie ahnte undeutlich, dass sie diesen Herrn, der sich mit so ungewöhnlicher Schnelligkeit die Herzen ihrer Eltern erobert hatte, nicht zum letzten Mal gesehen habe. In der Tat, sie fand Herrn Grünlich, wenn sie nachmittags von einem Besuche einer Mädchengesellschaft zurückkehrte, eingenistet im Landschaftszimmer, wo selbst er der Konsulin aus Walter Scotts Waverley vorlas, und zwar mit mustergültiger Aussprache, denn die Reisen im Dienste seines regen Geschäftes hatten ihn, wie er berichtete, auch nach England geführt. Toni setzte sich seitab mit einem anderen Buche, und Herr Grünlich fragte mit weicher Stimme: »Es entspricht wohl nicht Ihrem Geschmacke, mein Fräulein, was ich lese?« Worauf sie mit zurückgeworfenem Kopf etwas recht spitzig-Sarkastisches erwiderte, wie zum Beispiel: »Nicht im Geringsten.« Aber er ließ sich nicht stören. Er begann, von seinen zu früh verstorbenen Eltern zu erzählen und berichtete von seinem Vater, der ein Prediger, ein Pastor, ein höchst christlicher und dabei in ebenso hohem Grade weltläufiger Mann gewesen war. Dann jedoch, ohne dass Toni seiner Abschiedsvisite beigewohnt hätte, war Herr Grünlich nach Hamburg abgereist. »Ida«, sagte sie zu Mamsell Jungmann, an der sie eine vertraute Freundin besaß, »der Mensch ist fort.« Ida Jungmann aber antwortete: »Kindchen, wirst sehen.« 8 Tage später ereignete sich jene Szene im Frühstückszimmer. Toni kam um 9 Uhr herunter und war erstaunt, ihren Vater noch neben der Konsulin am Kaffeetische zu finden. Nachdem sie sich die Stirn hatte küssen lassen, setzte sie sich frisch, hungrig und mit schlafroten Augen an ihren Platz, nahm Zucker und Butter und bediente sich mit grünem Kräuterkäse. »Wie hübsch, Papa, dass ich dich einmal noch vorfinde«, sagte sie, während sie mit der Serviette ihr heißes Ei erfasste und es mit dem Teelöffel öffnete. »Ich habe heute auf unsere Langschläferin gewartet«, sagte der Konsul, der eine Zigarre rauchte und beharrlich mit dem zusammengefalteten Zeitungsblatt leicht auf den Tisch schlug. Die Konsulin ihrerseits beendete langsam und mit graziösen Bewegungen ihr Frühstück und lehnte sich dann ins Sofa zurück. »Tilda ist schon in der Küche tätig«, fuhr der Konsul bedeutsam fort, »und ich wäre ebenfalls bei meiner Arbeit, wenn deine Mutter und ich nicht in einer ernsthaften Angelegenheit mit unserem Töchterchen zu sprechen hätten.« Toni, den Mund voll Butterbrot, blickte ihrem Vater und dann ihrer Mutter mit einem Gemisch von Neugier und Erschrockenheit ins Gesicht. »Iss nur zuvor, mein Kind«, sagte die Konsulin, und als Toni trotzdem ihr Messer niederlegte und rief: »Nur gleich heraus damit, bitte, Papa«, wiederholte der Konsul, der durchaus nicht aufhörte, mit der Zeitung zu spielen: »Iss nur.« Während Toni unter Stillschweigen und appetitlos ihren Kaffee trank, ihr Ei und ihren grünen Käse zum Brote verzehrte, fing sie zu ahnen an, um was es sich handelte. Die Morgenfrische verschwand von ihrem Gesicht, sie ward ein wenig bleich. Sie dankte für Honig und erklärte bald mit leiser Stimme, dass sie fertig sei. »Mein liebes Kind«, sagte der Konsul, nachdem er noch einen Augenblick geschwiegen hatte, »die Frage, über die wir mit dir zu reden haben, ist in diesem Briefe enthalten.« Und er pochte nun, statt mit der Zeitung, mit einem großen bläulichen Kuvert auf den Tisch. »Um kurz zu sein, Herr Bendix Grünlich, den wir alle als einen braven und liebenswürdigen Mann kennengelernt haben, schreibt mir, dass er während seines hiesigen Aufenthaltes eine tiefe Neigung zu unserer Tochter gefasst habe und bittet in aller Form um ihre Hand. Was denkt unser gutes Kind darüber?« Toni saß mit gesenktem Kopfe zurückgelehnt, und ihre rechte Hand drehte den silbernen Serviettenring langsam um sich selbst. Plötzlich aber schlug sie die Augen auf, Augen, die ganz dunkel geworden waren und voll von Tränen standen. Und mit bedrängter Stimme stieß sie hervor: »Was will dieser Mensch von mir? Was habe ich ihm getan?« worauf sie in Weinen ausbrach. Der Konsul warf seiner Gattin einen Blick zu und betrachtete ein wenig verlegen seine leere Tasse. »Liebe Toni«, sagte die Konsulin sanft, »wozu dies Echauffement? Du kannst sicher sein, nicht wahr, dass deine Eltern nur dein Bestes im Auge haben und dass sie dir nicht raten können, die Lebensstellung auszuschlagen, die man dir anbietet? Siehst du, ich nehme an, dass du noch keine entscheidenden Empfindungen für Herrn Grünlich hegst, aber das kommt, ich versichere dich, das kommt mit der Zeit. Einem so jungen Dinge wie du ist es niemals klar, was es eigentlich will. Im Kopfe sieht es so wirr aus wie im Herzen. Man muss dem Herzen Zeit lassen und den Kopf offen halten für die Zusprüche erfahrenerer Leute, die planvoll für unser Glück sorgen.« »Ich weiß gar nichts von ihm«, brachte Toni trostlos hervor und drückte mit der kleinen weißen Batistserviette, in der sich Eiflecke befanden, ihre Augen. »Ich weiß nur, dass er einen goldgelben Backenbart hat und ein reges Geschäft.« Ihre Oberlippe, die beim Weinen zitterte, machte einen unaussprechlich rührenden Eindruck. Der Konsul rückte mit einer Bewegung plötzlicher Zärtlichkeit seinen Stuhl an sie heran und strich lächelnd über ihr Haar. »Meine kleine Toni«, sagte er, »was solltest du auch von ihm wissen? Du bist ein Kind, siehst du? Du würdest nicht mehr von ihm wissen, wenn er nicht 4 Wochen, sondern deren 52 hier verlebt hätte. Du bist ein kleines Mädchen, das noch keine Augen hat für die Welt und das sich auf die Augen anderer Leute verlassen muss, die Gutes mit dir im Sinne haben.« »Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht«, schluchzte Toni fassungslos und schmiegte ihren Kopf wie ein Kätzchen unter die streichelnde Hand. »Er kommt hierher, sagt allen etwas Angenehmes, reist wieder ab und schreibt, dass er mich... Ich verstehe es nicht. Wie kommt er dazu? Was habe ich ihm getan?« Der Konsul lächelte wieder. »Das hast du schon einmal gesagt, Toni. Und es zeigt zu Recht deine kindliche Ratlosigkeit. Mein Töchterchen muss durchaus nicht glauben, dass ich es drängen und quälen will. Das alles kann mit Ruhe erwogen werden, muss mit Ruhe erwogen werden, denn es ist eine ernste Sache. Das werde ich auch Herrn Grünlich vorläufig antworten und sein Gesuch weder abschlagen noch bewilligen. Es gibt da viele Dinge zu überlegen. So, sehen wir wohl? Abgemacht. Nun geht Papa an seine Arbeit. Adieu, Betsy. Auf Wiedersehen, mein lieber Jean. »Du solltest immerhin noch ein wenig Honig nehmen, Toni«, sagte die Konsulin, als sie mit ihrer Tochter allein geblieben war, die unbeweglich und mit gesenktem Kopfe an ihrem Platze blieb. »Essen muss man hinlänglich.« Tonis Tränen versiegten allmählich. Ihr Kopf war heiß und voll von Gedanken. Gott, was für eine Angelegenheit! Sie hatte es ja gewusst, dass sie eines Tages die Frau eines Kaufmannes werden, eine gute und vorteilhafte Ehe eingehen werde, wie es der Würde der Familie und der Firma entsprach. Aber nun geschah es ihr plötzlich zum ersten Male, dass jemand sie wirklich und allen Ernstes heiraten wollte. Wie sollte man sich dabei benehmen? Für sie, Toni Buddenbrook, handelte es sich plötzlich um alle diese furchtbar gewichtigen Ausdrücke, die sie bislang nur gelesen hatte. Um ihr Ja-Wort, um ihre Hand, fürs Leben. Gott, was für eine gänzlich neue Lage auf einmal! »Und du, Mama«, sagte sie, »du rätst mir also auch, mein Ja-Wort zu geben?« Sie zögerte einen Augenblick vor dem Ja-Wort, weil es ihr allzu hochtrabend und genannt erschien. Dann aber sprach sie es zum ersten Male in ihrem Leben mit Würde aus. Sie begann, sich ihrer anfänglichen Fassungslosigkeit ein wenig zu schämen. Es erschien ihr nicht weniger unsinnig, als 10 Minuten früher Herrn Grünlich zu heiraten, aber die Wichtigkeit ihrer Stellung fing an, sie mit Wohlgefallen zu erfüllen. Die Konsulin sagte: »Zuraten, mein Kind? Hat Papa dir zugeraten? Er hat dir nicht abgeraten, das ist alles. Und es wäre unverantwortlich, von ihm wie von mir, wenn wir das tun wollten.